So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass es so voll ist, auch hier oben auf der Empore. Und alle, die zusehen, herzlich willkommen, auch im Livestream. Und ich bete noch zu Beginn der Botschaft. Vater, wir danken dir, dass du selbst uns verheißen hast, in unserer Mitte zu sein. Wo wir in deinem Namen zusammenkommen, hast du gesagt, da bist du mitten unter uns durch deinen guten Geist. Wir wollen heute nachdenken über dieses spannende Thema. Was hast du dir eigentlich unter dem Thema Gemeinde vorgestellt? Und dieses Thema ist so viel größer und so viel tiefer als alles, was wir uns vielleicht so menschlich denken. Wir wollen dich deshalb einladen, dass du selbst unsere Herzen öffnest. Dass du uns die Herzen ganz tief aufmachst, weit machst, dass wir wirklich sehen und erkennen, was für einen wunderbaren Plan du mit deiner Gemeinde hast. Danke, dass du hier bist durch deinen guten Geist. Wir wollen dir alle Ehre geben und wir bitten dich jetzt, rede du und lass uns hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, ihr Lieben, nochmal schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Ich hoffe, das neue Jahr hat soweit gut gestartet für euch. Wir sind ja schon wieder mittendrin und ich habe tatsächlich länger überlegt, was für ein Thema am Anfang des Jahres gut sein könnte und habe mich für das Thema Gemeinde nach Gottes Plan entschieden. Ich mache dir und euch wirklich Mut, öffnet mal euer Herz dafür, weil ich glaube, dieses Thema ist viel größer, als wir manchmal so menschlich auf die Schnelle meinen. Und die große Frage ist ja schon mal, was ist eigentlich Kirche, was ist eigentlich Gemeinde? Das Erste, was es schon mal nicht ist, das kann ich gleich vorwegnehmen, es ist kein Gebäude. Kirche und Gemeinde spielt sich zwar irgendwie in Gebäuden ab, aber es ist kein Gebäude. Und das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, weil die ersten Christen in der Bibel, die hatten keine eigenen Gebäude, zumindest nicht die neutestamentlichen Nachfolger Jesu. Irgendwann hat sich das natürlich dann wieder entwickelt und irgendwann wurden Kirchengebäude gebaut, auch prachtvolle und schöne Kirchengebäude. Aber die ersten Nachfolger Jesu hatten keine Gebäude. Sie trafen sich in Gebäuden, die es irgendwie schon gab, trafen sich täglich in ihren privaten Häusern, aber sie hatten keine Gebäude. Und das ist wichtig, dass wir uns das einmal bewusst machen, denn es ist schön, ein solches Gebäude zu haben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin, weil es einfach ein tolles Gebäude ist. Aber es birgt auch eine Gefahr. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon Aussagen gehört habe, dass Gläubige zu mir sagten, heute muss ich mal in die Gemeinde fahren. Heute habe ich Putzdienst in der Gemeinde. Mein Job ist, die Grünanlagen der Gemeinde zu pflegen. Und da muss ich euch enttäuschen und auch ein bisschen vielleicht aufwecken. Du hast niemals Putzdienst in der Gemeinde. Du pflegst auch nicht die Grünanlagen der Gemeinde. Du pflegst vielleicht die Grünanlagen des Gebäudes, das deine Gemeinde benutzt. Ist ein Unterschied. Ist ein wichtiger Unterschied. Also Gemeinde ist kein Gebäude. Aber was ist Gemeinde dann? Vielleicht ist Gemeinde eine Gruppe. Ich werde es im Laufe der Botschaft noch mehr auflösen. Es ist wahrscheinlich sogar noch nicht mal nur eine Gruppe, kein Verein. Gemeinde kann sich als Verein organisieren. Juristische Person, eine Rechtsform, Körperschaft des öffentlichen Rechts, irgendwas braucht man halt. Aber es ist eigentlich auch noch nicht mal eine eigene kleine Gruppe, sondern Gemeinde ist eigentlich eine Gemeinschaft der Gläubigen. Eine geistliche Gemeinschaft. Und das ist ganz wichtig, dass wir das am Anfang dieser Botschaft verstehen. Gemeinde ist kein Gebäude, sie trifft sich in einem Gebäude. Gemeinde ist auch kein e.V., es ist vielleicht als e.V. organisiert, aber Gemeinde im biblischen Sinne ist die Gruppe der Gläubigen, die herausgerufene Gruppe derer, die sagen, wir glauben an Jesus. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn, guck mal, es gibt ein schönes Wort, Kirche. Oft ist das für uns so fast schon ein bisschen geläufig geworden. Aber das Wort Kirche hat eigentlich im Altgriechischen eine wunderbare Bedeutung. Es kommt nämlich von dem Wort Kyriaka. Und Kyriaka heißt so viel wie dem Herrn gehörig. Also immer wenn du sagst Kirche, meinst du eigentlich vom Griechischen her diejenigen, die dem Herrn gehören, angehören, aber auch gehören im Sinne von Besitztum, die dem Herrn gehörigen. Das ist eigentlich die Bedeutung von Kirche, Kyriaka. Jetzt verwenden wir ja in unseren, sage ich mal, Prägungen das Wort Kirche eher nicht so oft. Wir verwenden eher ein Wort, das wir im Neuen Testament nämlich ganz, ganz oft finden, das ist das Wort Ekklesia. Also fast überall dort, wo du in deiner Bibel das Wort Gemeinde liest im Neuen Testament, die Gemeinde zu Korinth, die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde traf sich täglich in Häusern, steht meistens das Wort Ekklesia. Kann man mit Doppel-K schreiben oder mit Doppel-C, das ist dann nur eine Formsache, aber das Wort aus dem Griechischen heißt so viel wie Ekklesia. Und was ist nun die Ekklesia? Wenn du Ekklesia wörtlich übersetzt, heißt das so viel wie die Herausgerufenen. Die herausgerufene Schar der Gläubigen ist damit gemeint. Das ist kein neues Wort gewesen, das sich Petrus oder Paulus oder Johannes ausgedacht haben, sondern Ekklesia gab es damals im Wortgebrauch, im Wortschatz der ersten Gläubigen ständig. Zum Beispiel, wenn sich alle Bürger einer Stadt versammeln mussten, um irgendeinen Entscheid zu treffen, eine Bürgerversammlung, dann war es eine Ekklesia. Diejenigen, die zu dieser Stadt gehörten, die Vollbürger, so nannte man das damals, die wurden herausgerufen, jetzt kommt alle, wir treffen uns heute auf dem Marktplatz um 13 Uhr und beschließen eine wichtige Sache. Dann war das die Ekklesia, die Herausgerufenen, wo man eben sagte, die, die zu dieser Abstimmung, zu dieser Gruppe gehören, die rufen wir heraus. So wurde das Wort Ekklesia damals im normalen täglichen Alltag gebraucht. Und als Petrus und Paulus und die ersten Jünger und eben der, auch der Geist Gottes durch sie die Bibel verfassten, da verwendeten sie genau dieses Wort. Nämlich sie sagten, wenn sich alle treffen, einmal in der Woche in deinem Hauskreis, in deiner kleinen Gruppe, im Gottesdienst, wer ist das dann? Das sind die Herausgerufenen, nämlich die, die der Geist Gottes treibt, die Jesus ruft, ebenso sagen, kommt zusammen und lasst uns gemeinsam den Herrn anbeten. Das waren dann die Herausgerufenen aus den anderen. Nicht, weil die anderen nicht auch dazukommen hätten dürfen, sondern weil sie vielleicht in dem Moment nicht wollten oder kein Interesse hatten, aber die, die eben der Geist Gottes herausrief und sagt, kommt, ihr seid doch die, die zu Jesus gehörigen, wir kommen nun zusammen. Daher kommt eigentlich dieses Wort die Ekklesia, die herausgerufene Gruppe aller Gläubigen. Also ich wünsche dir und wünsche euch, dass ihr das von diesem Morgen mitnehmt. Bitte, bitte versucht dich vielleicht auch hin und wieder zu disziplinieren, nicht zu sagen, ich fahre heute in die Gemeinde oder sag's nur dann, wenn du hierher fährst, wenn auch Menschen hier sind, okay? Sonst sag vielleicht, ich fahre heute ins Gebäude, hab mal Putzdienst, muss den Aufzug reparieren, die schönen Grünpflanzen wieder säen, was auch immer. Also die Ekklesia bedeutet aber eigentlich die Menschen, die herausgerufen sind. Und ich kann euch schon jetzt als kleinen Spoiler, wie man heute sagt, vorweg sagen, diese Ekklesia ist viel, viel tiefer, viel, viel gewaltiger als alles, was wir uns vorstellen. Weil nämlich der Heilige Geist selbst sagt, da wo zwei oder drei zusammen sind, da komme ich und bin unter ihnen in einer ganz besonderen Weise. Er ist auch in dir, wenn du zu Hause bist und dein Kerzchen anzündest und deine tägliche Andacht machst oder auf der Arbeit bist oder im Auto, er ist ja immer in uns. Aber er verheißt uns eben, wo zwei oder drei als Ekklesia zusammenkommen, als herausgerufene Schar, da ist er selbst in einer besonderen Weise dabei. Das ist eine Verheißung. Kann man vielleicht nicht ganz rational verstehen, aber ihr könnt es selbst prüfen, es ist seine Verheißung. Und deshalb ist die Ekklesia, sie ist immer um ein Zentrum gebildet. Das werde ich gleich später auch nochmal kurz deutlich machen. Das Zentrum ist immer Christus, der auferstandene Christus. Er ist das Zentrum seiner Ekklesia. Wenn er nicht das Zentrum ist, ist es nicht seine Ekklesia. Dann ist es eine Gruppe von Menschen, die vielleicht über alles Mögliche diskutieren oder gemeinsam Sport machen. Aber die Ekklesia Gottes ist immer geschart um ein Zentrum, nämlich um Christus, den Auferstandenen und die Gegenwart seines Geistes. Dadurch wird sie zur Ekklesia. Die Ekklesia Gottes ist ein Geschenk. Das werde ich jetzt an 5 Punkten versuchen, euch ein bisschen deutlich zu machen. Sie ist ein Geschenk, das wahrscheinlich viel tiefer geht, als wir es manchmal selbst empfinden oder wahrnehmen. Und der erste Punkt ist, der Heilige Geist, also die dritte Teil der Trinität, ist der eigentliche Leiter seiner Ekklesia. Wir sagen ja manchmal, wer ist denn dein Pastor? Oder wer ist denn der Pastor dieser Gemeinde? Und es gibt natürlich auch manchmal Pastoren oder Leitungspersonen, die wir alle kennen würden hier, weil sie vielleicht menschlich und von ihrem Charisma ganz besonders beeindruckende Persönlichkeiten sind, sei ihnen auch gegönnt. Aber der eigentliche Leiter der Ekklesia ist immer Gott selbst, durch den Heiligen Geist. Natürlich ist die Ekklesia, wie ich schon gesagt habe, ich will es nochmal wiederholen, immer geschart um Christus als das Zentrum. Aber da Christus nun eben zum Vater zurückging, sagte er an Johannes, ich sende euch einen anderen Beistand, einen anderen Tröster. Und dieser andere Beistand und Tröster, Johannes 14, 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und hier spricht ja Jesus von diesem guten Geist Gottes. Nochmal der dritte Teil der Trinität, nichts Komisches, nichts, wovor man Angst haben muss. Und dieser Heilige Geist, sagt Jesus, den werde ich als einen anderen Beistand und Tröster senden. Und der wird in euch und in eurer Mitte bleiben, bis in alle Ewigkeit, bis ich zurückkehre. Und dieser Heilige Geist, der nun ausgegossen ist in unsere Herzen, wie es der Römerbrief einmal sagt, aber der auch ausgegossen ist in unsere Mitte als Gegenwart der Gläubigen, dieser Geist Gottes will der eigentliche Leiter seiner Gemeinde sein. Das ist ganz wichtig. Der will der eigentliche Leiter sein. Das heißt, du kannst schon sagen, wir haben einen tollen Pastor oder zwei oder ein tolles Leitungsteam oder Ältestenteam oder tolle Hauskreisleiter oder tolle Musiker. Das ist alles in Ordnung. Aber alle sollten eigentlich untergeordnet sein unter die echte Leitung des Geistes. Der eigentliche Hauptpastor, Senior Pastor, wie man vielleicht heute modern sagen würde, will der Heilige Geist sein. Er will seine Gemeinde leiten. Und ihr Lieben, wir können das gerne überlegen, wie ihr das seht, aber ich persönlich habe in der Vorbereitung so gedacht, vielleicht sehen wir manchmal, auch wenn wir heute nach Westeuropa schauen, in unseren Gemeinden und Kirchen, dass das einer der echten größten Mängel ist. Also ich glaube, alle wollen das natürlich. Aber wie schnell geschieht es im Alltag, dass wir eben doch unser Ding machen, unsere Gemeinde bauen, eigene Vorstellungen verwirklichen. Und deshalb habe ich mich so enorm gefreut, als ich im Anfang Januar bei dem Visionstag der Gemeindeleitung eingeladen war und dabei sein durfte, dass nach dem Mittagessen wir einen Punkt hatten, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir einfach einen Break. Wir werden jetzt nicht länger reden oder zerreden, sondern jeder nimmt sich mal eine halbe Stunde Zeit und wir hören jetzt jeder für sich auf Gott und seinen Geist. Und dann haben wir das gemacht. Und dann kamen wir wieder zusammen und haben uns ausgetauscht, was hast du gehört, was hast du gehört, was hast du gehört. Und ich weiß nicht, sind ja einige hier, ihr könnt es gerne vielleicht bestätigen oder auch nicht, aber ich persönlich war tief bewegt, weil das, was alle in dieser halben Stunde gehört hatten, war unglaublich tief. Also ich war berührt. Und ich habe mich gefreut, dass die Gemeindeleitung sagt, das wollen wir. Wir wollen bei allen Menschlichen, was eben auch zu tun ist, die Zeit auf keinen Fall vermissen, zu sagen, Heiliger Geist, du bist der Leiter dieser Gemeinde. Rede du. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und deshalb sagt auch Johannes 14, 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und an anderen Stellen sagt er natürlich auch, er wird euch das Zukünftige zeigen. Das Zukünftige zeigen. Schau mal, der Heilige Geist, der weiß doch alles. Der weiß, was in 3 Tagen, in 3 Wochen, in 3 Jahren sein wird. Der Heilige Geist weiß auch, welches Projekt und welche Predigt und was auch immer jetzt für diese Gemeinde das Richtige ist. Der weiß es auch für dein persönliches Leben. Wenn du vielleicht gerade vor einer Entscheidung stehst, soll ich meinen Beruf wechseln oder einen neuen Job anfangen? Gott ist immer die Weisheit. Deshalb sagt Jakobus, wen Weisheit mangelt, der bete. Oft versuchen wir, die eigenen Dinge zu gehen, ne? Die eigenen Wege zu gehen. Und dann beten wir Gott, Herr, segne meinen Weg. Oder Herr, hilf, jetzt bin ich abgestürzt. Macht er auch, weil er ist der Retter. Aber der Heilige Geist will uns führen, auch als Gemeinde. Also mein erster Punkt, und da mache ich dir wirklich, wirklich Mut. Der Heilige Geist ist der Leiter seiner Gemeinde. So, zweiter Punkt. Gottes Reden ist immer die Grundlage seiner Gemeinde. Und das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Nämlich, weil der Heilige Geist der echte Leiter sein will, ist er auch der, der zu uns reden will. So wie ich es gerade schon deutlich gemacht habe. Und deshalb, wenn wir manchmal vor Gottesdiensten beten und sagen, Herr, segne du uns, schenk uns deine Worte, das sollte nicht nur eine Floskel sein, sondern es sollte wirklich die Überzeugung sein, der Auferstandene, der unter uns ist, der will uns beschenken, der will zu uns reden. Und das ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen. Wisst ihr, manchmal bekomme ich Anfragen von Gemeinden, wo ich predige, und dann bekomme ich manchmal Anfragen, die schreiben mir dann, Thomas, du bist ja in 8 Wochen bei uns, was hast du denn für ein Thema? Naja, meistens schreibe ich dann halt irgendein Thema. Aber hin und wieder denke ich mir auch, was weiß denn ich, was in 8 Wochen für ein Thema gut ist. Zwar weiß es Gott schon jetzt, aber wir als Menschen sind ja oft gar nicht in der Lage, schon so weit uns im Vorfeld sozusagen hineinzudenken. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir als Gemeinde diesen Punkt sehr ernst nehmen und sagen, Heiliger Geist, was ist auf deinem Herzen? Rede du. Ich mache euch da auch Mut als Mitarbeiter dieser Gemeinde. Die Musiker, Manfred und alle anderen möchte ich euch auch mal ganz bewusst ansprechen. Ich mache euch Mut, auch zu sagen, wenn Gott etwas anderes schenkt, dann sind unsere Pläne doch eigentlich egal. Es ist so eine Gefahr, dass wir eben sagen, jetzt habe ich es aber ausgedruckt. Jetzt habe ich eben genau hingeschrieben, diese 2 Lieder vor der Predigt, diese 3 Lieder nach der Predigt. Aber wisst ihr, manchmal bin ich in einem Gottesdienst und dann spüre ich eine Atmosphäre und denke mir, das war falsch. Ich habe vorgestern einfach falsch gedacht. Wahrscheinlich habe ich nicht richtig gehört, ich habe gedacht. Und dann müssen wir uns entscheiden, wer ist der Leiter der Gemeinde. Da müssen wir uns entscheiden. Sind wir uns so wichtig zu sagen, sorry, das kann ich jetzt nicht mehr ändern? Oder haben wir dann den Mut und vielleicht auch die Demut zu sagen, Heiliger Geist, ich will dir folgen. Vielleicht ist dann das Lied A nicht dran, sondern das Lied B. Vielleicht gibt es dann nur ein Lied. Vielleicht ist dann die Predigt auch nochmal morgens geändert, weil der Geist Gottes was anderes will. Wen interessiert's in 3 Jahren, was auf deinem ausgedruckten Blatt stand oder auf meinem? Aber wenn wir Gott folgen, wenn wir uns ehrlich machen und sagen, Heiliger Geist, du sollst der Leiter dieser Gemeinde sein, ich glaube, dann erleben wir immer Segen. Ich glaube, wenn der Geist Gottes eine Gemeinde wirklich führen und leiten darf, ist das Ergebnis immer Segen. Das ist vielleicht ein bisschen hart jetzt, das tut mir leid, wenn ich damit irgendwie jemanden vielleicht, aber überlegt doch mal wirklich. Glaubt ihr wirklich, der Geist Gottes ist der echte Leiter einer Gemeinde und kriegt es nicht hin? Müsste man mal drüber nachdenken. Also was ist denn das Ergebnis, wenn Gemeinden nicht funktionieren, dass der Geist Gottes es verpeilt, dass er es nicht schafft? Oder könnte es sein, das ist nur eine Frage, könnte es sein, dass wir dann manchmal eben so viel ihn hineinwirken, dass er eben gar nicht richtig das tun kann, was er will? Also manchmal fragen mich Christen, wenn ich in Gemeinden bin, Thomas, hast du mal einen Tipp für uns? Auch Gemeindeleitungen fragen mich manchmal, hast du mal einen Tipp für uns? Was können wir denn tun, um mehr Erweckung und Aufbruch zu erleben. Und hin und wieder antworte ich dann nicht bösartig, sondern einfach ehrlich. Aufhören, ihm im Weg zu stehen. Also Gott ist der Herr. Es ist seine Gemeinde. Er fügt hinzu oder er fügt nicht hinzu. Er kann Salbung schenken. Er kann Menschen gebrauchen, auch hier vorne. Weißt du, manchmal denken Menschen, wenn du hier vorne stehen musst, dann musst du ein besonders begnadeter Rhetoriker sein. Du musst besonders gut reden können. Auch das, würde ich sagen, ist manchmal hinderlich. Wenn du auf dich verlässt, weil du denkst, ich kann gut Musik machen, reden, bist du schon im ersten Schritt in der Gefahr zu sagen, ich mach's und nicht du. Warum hat denn Gott oft die Einfachsten gebraucht? Warum erwählte er einen Mose, der so wenig Selbstwert und Selbstvertrauen hatte, dass er sagte, Gott, wenn du mir nicht noch einen dazu gibst, mache ich die Nummer nicht. Ich kann noch nicht ordentlich reden. Und Gott sagte, kein Problem, ich gebe dir noch einen mit. Warum wählte er die ersten Jünger, die einfache Fischer waren, einfachste Schulbildung, damit alle anderen außenrum sagten, was habt ihr für eine Vollmacht? Weil es der Heilige Geist war, nicht sie selbst. Und das Reden Gottes ist die Grundlage. Deshalb ermutige ich euch, nochmal in Richtung der Musiker, aber auch in Richtung der Gemeindeleitung und uns allen, wenn du Hauskreisleiter bist, wenn du deiner Familie vorstellst, wenn du eine Firma hast, es ist eigentlich immer dasselbe. Versuch doch, weniger auf dich und dein Intellekt und mehr auf ihn und seine Weisheit zu hören. Dabei geschehen Fehler, ja. Und das möchte ich auch an der Stelle nochmal ganz ehrlich sagen, weil ich weiß, dass so eine Gemeinde ja auch immer in jedem Aufbruchsprozess ringt. Natürlich passieren auch Fehler. Auch eine Gemeindeleitung macht mal Dinge, die nicht optimal sind. Auch dein Hauskreisleiter wird mal etwas machen, was nicht perfekt ist. Auch der Prediger, alle. Aber entscheidend ist unser Herz, dass wir sagen, wir wollen dir folgen, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben. Und deshalb glaube ich, sein Reden ist einfach die absolute Grundlage. Und ich mache dir so Mut. Schaut nur mal ein Beispiel aus Zeitgründen, Apostelgeschichte 13,2. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Hast du dich schon mal gefragt, zu welchem Werk der Herr dich berufen hat? Auch da möchte ich nochmal dir einen kleinen Gedanken mitgeben. Weißt du, wir sind ja heute so gewohnt, dass wir in einer Gemeinde so ein Auditorium haben. Und meistens stehen ein paar vorne, die können gut Musik machen oder können predigen oder was auch immer was. Und 80-90% schauen einfach zu. Das ist auch so eine Sache, wisst ihr, weil natürlich kann man das schon machen sonntags. Aber ich will dir trotzdem einen Gedanken mitgeben. In der Gemeinde, in der Ekklesia Gottes gibt es keine Zuschauer. Es gibt nur aktive Mitspieler. Wisst ihr, es ist nicht wie im Fußballstadion, wo 95% zuschauen und 5% können besonders gut spielen und dann wird angefeuert oder ausgepuht. Es gibt auch keine Schiedsrichter. In der Gemeinde Jesu gibt es eigentlich nur von Gott herausgerufene aktive Mitspieler. Das kann schon sein, dass hier vorne ab und zu Sonntag einer steht, der halt berufen wurde zu sagen, du sollst jetzt Sonntag mal was weitergeben. Aber du hast genauso einen Auftrag, jeder von euch, jeder. Schaut, Paulus verwendet ja manchmal dieses Bild von dem Leib mit vielen Gliedern und dann sagt er, vielleicht ist die Hand eben die Hand und vielleicht ist der Fuß eben der Fuß und die Nase und das Ohr, die sehen ganz unterschiedlich aus. Aber Paulus sagt ja, alle sind wichtig, damit der Leib funktioniert, oder? Kennt ihr die Stelle? Seid ihr noch bei mir? Und was sagt er weiter? Wenn ein Glied nicht funktioniert, dann? Leidet der ganze Leib. Das kennt ihr alle, oder? Vielleicht schon mal im Alltag erlebt. Wenn die Hand nicht mehr so funktioniert oder der Fuß schmerzt oder dein Rücken schmerzt, dann leidet der ganze Leib. Und deshalb sagt Paulus, ihr lieben Mitglieder und Glieder der Ekklesia, wenn jeder von euch sich nicht mit seinen Gaben mit einbringt, dann leidet auch der Rest. Du bist wichtig. Und zwar jeder Einzelne, wirklich. Schaut mal, Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, die Glieder am Leib, die manchmal nach außen am wenigsten auffallen oder am wenigsten, sage ich jetzt mal, hervorstechen, sind sogar zum Teil noch wichtiger als die anderen. Da kann man auch mal drüber nachdenken oder eine eigene Predigt halten, wisst ihr? Ist die Person, die Sonntagmorgen hier 30 Minuten spricht, besonders wichtig? Eigentlich nicht. Aber wenn du im Alltag dich vom Heiligen Geist gebrauchen lässt und du hast vielleicht jeden Tag Kontakt zu Menschen und du kannst jede Woche ein oder zwei einladen und sagen, komm doch mal mit. Was für ein Segen, ne? Wenn du seelsorgerlich begabt bist, kannst Menschen trösten, die in ihrem Leben verzweifeln. Was für ein Segen. Also lasst uns da wirklich aufpassen, dass wir die Glieder nicht falsch betonen. Lasst uns auf den Herrn hören. Er hat so viel zu sagen. Und er will seine Gemeinde leiten. Manchmal denke ich mir in Gemeindeleitungen, das sage ich jetzt nicht, weil es einfach ist. Ich sage, weil es schwierig ist. Ich kriege es in meinen Leitungen, Sitzungen eigentlich nie hin, bin ich ehrlich. Aber manchmal denke ich, eigentlich müssten wir 20% reden und 80% hören. Hören, was er zu sagen hat und dann versuchen, es zu tun. Mose war jemand, der das tat, ne? Wenn ihr mal die Geschichte von ihm nochmal nachlesen wollt, 2. Mose 33. Mose ging täglich ins Zelt der Begegnung, täglich. Kam vor Gott und hörte, was Gott ihm zu sagen hatte, täglich. Weil er wusste, ich krieg's nicht hin. Und weil Gott so gut ist und so gerne spricht, ist die Ekklesia Gottes, die herausgerufene Schar, auch eine Gruppe, die normalerweise in Gebet und Anbetung Gottes lebt. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, wisst ihr? Ich glaube manchmal, wir unterschätzen das so elementar, welche Kraft darin liegt, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, um zu beten. Anzubeten, weil wir damit nämlich als Gemeinschaft uns eins machen vor unserem Herrn und sagen, dir gebührt alle Ehre. Und ich glaube, wenn wir so einen Scanner hätten, so einen unsichtbaren Scanner, wo wir die geistlichen Bewegungen wahrnehmen könnten. Es gibt ja viele geistliche Dinge, die unseren Augen verborgen sind, ne? Engel zum Beispiel. Ich kann es nicht garantieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass immer dann, wenn wir so wunderbare Anbetungszeiten haben wie vorhin in einem solchen Raum, wirklich sich die Engel tanzen und jubeln. Heute Morgen hat so ein Kind, ich weiß nicht, wer es war, hier vorne kurz getanzt. Und mein allererster Gedanke war, macht man das im Gottesdienst? Bin ich ehrlich. Mein zweiter Gedanke kam sofort hinterher zu meiner Entschuldigung. Der zweite Gedanke war, wie grandios. Wahrscheinlich tanzen hier im Raum die Engel. Und schau, Ekklesia lebt eigentlich in Anbetung Gottes und im Gebet. Natürlich auch im Wort Gottes, das ist uns allen bewusst. Ich kann jetzt in unserer Predigt nicht jeden Punkt anführen, aber sie lebt eben auch in dieser Anbetung, weil man damit ausdrückt, Gott, wir sind hier als deine Schar und du bist das Zentrum. Und was für ein Geschenk, wenn wir das Gebet neu verstehen würden, zu sagen, schaut mal, auch das ist ja eine Verheißung, wo sich zwei oder drei eins machen, sagt der Geist Gottes zu uns, wo ihr euch eins macht. Im Griechischen heißt das Wort eigentlich so viel wie deckungsgleich werden. Also wisst ihr, es gibt ja so Gebetsmomente, vielleicht kennt ihr das auch, da betet der eine in die Richtung, der andere betet in die Richtung, der nächste betet in die Richtung und du bist dann irgendwie immer so dabei innerlich und denkst dir, okay, kann man alles jetzt so beten, aber es kommt nicht so richtig zusammen. Aber im Griechischen heißt eigentlich dieses Wort, wenn sich zwei oder drei eins machen. Also es heißt, wenn sie sich so überlagern, dass es eine Kontur bildet. Dann sagt der Heilige Geist wieder oder die Bibel zu uns, ist darauf eine ganz besondere Kraft. Und was für ein Vorrecht und was für ein Geschenk, wenn wir auch als Gemeinde das neu verstehen dürfen, lasst uns doch eins werden, um für Dinge zu beten. Meine Frau und ich, wir waren vor vielen Jahren mal in einer Gemeinde öfters eingeladen in Süddeutschland. Ich war so jedes Jahr ein, zweimal dort und diese Gemeinde ist aus einem Hauskreis entstanden. Es waren so 20, 25 Personen, die haben sich von einer anderen Gemeinde abgekoppelt, haben gesagt, wir machen eine eigene Gemeindegründung. Und dann fingen die an mit 20, 25, 30, irgendwann wurden es 40, irgendwann 50. Und meine Frau und ich waren öfters dort gewesen und ich habe eine Sache bis heute nicht vergessen. Diese Gemeinde hatte Gebetsstunden, ihr Lieben, sowas habe ich vorher und nachher nie mehr erlebt. Diese Stunden gingen immer, also eine Stunde, wie der Name sagt, und innerhalb dieser Stunde konntest du manchmal nicht beten, weil es gab keine Lücke. Also da war eine solche Energie im positiven Sinne. Und die haben sich eins gemacht, deckungsgleich, haben gesagt, Gott, füg du die Menschen zu unserer Gemeinde hinzu, die auf der Suche sind. Wir wollen unsere Stadt segnen, wir wollen unsere Politiker segnen, wir wollen, dass es gut, dass Dinge geschehen. Dann haben sie zum Beispiel für einzelne Personen gebetet, die vielleicht irgendwie, wo ihnen auf dem Herz waren. Und das war eine solche Einheit im Gebet. Ich war jedes Mal total baff. Und jetzt kann man wieder sagen, ist es nun Zufall, dass diese Gemeinde in relativ kurzer Zeit, ich meine, es waren 3 oder 4 Jahre, von 25 auf über 600 Personen gewachsen ist? Ist das Zufall? Also ich mache uns Mut. Die Ekklesia lebt im Gebet. Deshalb sagt dir nämlich Paulus, so ermahne ich, nicht erschrecken, ermahne ist im Griechischen das gleiche Wort wie ermutigen, könntest auch übersetzen, so ermutige ich euch nun, dass man vor allen anderen Dingen bitte Gebet, Fürbitte, Danksagung darbringe für alle Menschen und Könige, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges, stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Also Paulus wusste, die Ekklesia hat einen echten Auftrag und der ist auch im Gebet. Also mach dir Mut, wenn du eine Kleingruppe hast, wenn du vielleicht mit Freunden dich triffst oder auch hier die Gebetsstunde in der Gemeinde. Es ist nicht verboten zu kommen, habe ich gehört, oder? Es gibt kein Verbot. Ihr dürft kommen, so wie es passt. Aber vielleicht können wir neu im Herzen verstehen, was für ein Vorrecht das ist. Ich komme zu meinem vorletzten Punkt. Die Agape-Liebe Gottes ist Ziel und Erfüllung der Ekklesia. Was meine ich damit? Schau, jetzt kann man ja sagen, aber was passiert nun, wenn wir das ausleben? Was ist das Ergebnis, wenn wir uns wirklich als Gemeinde, als Ekklesia mit dem Geist Gottes aufmachen? Und ich glaube, Gott hat einen großen Wunsch, nämlich er sagt, Christus will selbst durch seine Gemeinde sichtbar werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Christus will sichtbar werden. Wisst ihr, wir leben heute in einer Zeit, wo wir sehr, sehr individuell geprägt sind. Das heißt, wenn wir heute über Glauben nachdenken, dann denken wir meistens an uns und unseren Jesus. Wir beide sind ein Dreamteam. Die Zeit, als damals Paulus Petrus lebte, war wesentlich kollektiver. Das heißt, die Menschen damals dachten viel weniger nur über sich nach, sondern sie dachten immer über Gemeinschaft nach. Vielleicht kennst du das noch von älteren Menschen. Ich weiß das bei meiner eigenen Großeltern zum Beispiel. Da gab es viel weniger ich und viel mehr wir. Und das ist ganz wichtig für die Gemeinde zu verstehen, weil du kannst eigentlich Christsein alleine gar nicht wirklich leben. Warum? Weil Gott seinen Geist in den ganzen Leib ausgießt. Es gibt verschiedene Glieder und ein Leib. Und wenn er seinen Geist verteilt, dann kommt eben eine Kraft zusammen, wenn der Leib zusammenkommt. Das gibt eine fast schon übernatürliche Energie, wenn der Leib gut funktioniert. Und ja, du hast deine persönliche Glaubensbeziehung zu Gott, das ist klar. Aber ich muss dich enttäuschen oder vielleicht auch trösten, du selbst wirst nie alles in dir haben. Das wird nicht passieren. Weil es einfach komplett gegen das Konzept von Gemeinde spricht. Schaut, und deshalb ist es oft auch so, wenn Gemeinden einen Pastor zum Beispiel neu einstellen, dann sind die ersten 1-2 Jahre, also jetzt mal vorhandene Pastoren ausgenommen, da ist das, aber oft geschieht es so, dass Gemeinden einen neuen Pastor einstellen. Die ersten 1-2 Jahre sind sie begeistert. Vielleicht hast du das schon mal irgendwo mitbekommen. Die sind begeistert. Jetzt haben wir den Neuen, den Manfred, den Christian. Der kann predigen, das ist der Hammer. Weißt du, nach 2 Jahren komme ich manchmal in den gleichen Gemeinden, dann sage ich, und wie läuft es bei euch so und mit eurem Pastor? Ja, doch, der kann gut predigen, aber, ich sage dann, aber, ja, also, er tut sich so ein bisschen schwer mit Krankenbesuchen, das ist nicht so sein Ding. Sage ich, okay, und, ist schlimm? Naja, wir hätten es uns schon gewünscht. Okay, 3 Jahre später kommt der Neue, ne, der Olli, der kann Krankenbesuche, du. Der ist da richtig in seinem Element, der kann trösten und beten. Und dann kommst du 3 Jahre später wieder und wie läuft's bei euch mit Olli und so? Ah ja, also manchmal würde man uns einen wünschen, der so richtig predigen kann. Sag ich, okay, dann nehmen wir den Christian wieder dazu, Christian und Olli. Aber wisst ihr, das ist irgendwo normal, weil jeder von uns ist ein Teil dieses Leibes. Und schau mal, ihr kennt diese Stelle vielleicht, Johannes, wo Jesus einmal sagt, die ihr mir nachfolgt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Kennt ihr diese Stelle? Wo Jesus das einmal sagt, das kann einen ja fast ein bisschen unter Druck setzen, oder? Weil jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Menschen kennst du denn auf dieser Welt? Ich sage jetzt nicht in Heuchelheim, ich sage auf dieser Welt, die größere Dinge getan haben und tun regelmäßig als Christus selbst. Also, ich könnte jetzt spontan niemanden erwähnen. Aber ich sage jetzt nur wieder, Frage, könnte es sein, dass Jesus nicht über das Ich, sondern über das Wir denkt? Also dass Jesus sagt, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, wenn ihr euch von meinem Geist leiten und gebrauchen lasst, wenn der Christian und der Olli und der Michael und der Andreas und die Christiane und die Maria und die Miriam und wenn die alle an ihrem Platz positioniert sind, wie ich sie als ein Glied am Leib gebrauchen will, könnte es sein, dass wenn das gut funktioniert, eine solche Strahlkraft davon ausgeht, dass es mehr bewirken wird, als ich alleine konnte. Und das Ganze muss immer getrieben sein von der Liebe Gottes, wisst ihr? Die Liebe Gottes ist das Erkennungszeichen, muss ich noch mal ein bisschen direkt werden. Aber schaut mal, wenn du Gott und Jesus begegnet bist, die Menschen, die Christus trafen, die trafen immer Agape-Liebe. Eine Liebe, die größer ist als alles von dieser Welt. Und wenn sein Leib gut funktioniert, wenn wir keine Streitigkeiten haben, keine Parteiungen haben, wir sind alle nur Menschen, aber wenn das gut funktioniert, dann muss die Liebe Gottes spürbar werden. Das ist das Ziel. Die Liebe Gottes ist das Ziel, weil wo der Geist Gottes gegenwärtig ist, ist seine Liebe gegenwärtig. Lasst uns da ehrlich sein. Wir sind alle auf dem Weg, ja, ich genauso. Aber lasst uns trotzdem an der Stelle ehrlich sein und sagen, das muss das Ziel sein. Du kannst nicht sagen, in diesem Haus ist der Geist Gottes und Jesus persönlich so stark da, aber wir spüren es halt nicht. Das stimmt nicht. Wenn Gott gegenwärtig ist, spürst du es. Und zwar durch Liebe, durch Vergebung, durch Barmherzigkeit, durch Frieden, durch all die Früchte seines Geistes. Dann spürst du das. Und dem dürfen wir nachjagen. Und deshalb sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch lieben. Und dann sagt er weiter, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und da möchte ich euch noch einen Gedanken geben, bevor ich dann zu meinem letzten Punkt komme. Schaut mal, als Gemeinden, wir versuchen manchmal evangelistisch zu sein. Ich möchte jetzt nochmal eine kleine These in den Raum stellen. Ich glaube persönlich, wenn eine Gemeinde vom Geist Gottes erfüllt lebt, ist sie per se evangelistisch. Also vielleicht ist das Wort per se ungewöhnlich, das heißt ja so viel wie aus sich heraus. Das heißt, du kannst dann zwar missionarische Aktionen machen, das ist nicht falsch, im Gegenteil, empfehle ich und ermutige ich. Aber wenn die Gemeinde Christus und seine Liebe widerspiegelt, dann ist dadurch per se eine solche Strahlkraft, dass Menschen angezogen werden. Das ist so. Schau mal, ich habe das Vorrecht gehabt, dass ich einmal, nachdem ich relativ kurz zum Glauben gekommen war, eine Art ehrenamtlicher Leiter einer kleinen Gemeinde sein durfte. Ist schon 25 Jahre her, noch ein bisschen länger sogar, aber ich kann euch bis heute nicht sagen, warum es so war. Aber es war damals so, über alles Verstehen hinaus, dass diese kleine Gemeinde eine solche Liebe untereinander hatte, wie ich es tatsächlich bis heute nie mehr erlebt habe. Aber das Verrückte war und das Erstaunliche war, diese Gemeinde damals, die wuchs Jahr für Jahr ohne jegliche Anstrengung. Die Menschen kamen. Die kamen einfach. Egal, was wir damals mit dieser kleinen Gemeinde machten, egal, ob das beim Sport war, ob das beim gemeinsamen Ausflug war, ob das beim Gottesdienst war oder egal, was es war, immer, wirklich, ich könnte sagen, immer, kamen Außenstehende auf uns zu und sagten, wer seid ihr? Kann man bei euch mitmachen? Trefft ihr euch regelmäßig? Das war wirklich verrückt. Die kamen einfach. Und ich habe mich oft gefragt, woran das lag. Und ich finde kein anderes Ergebnis als genau diesen Punkt. Die Liebe strahlte aus. Und die Menschen sagten, das, was ich bei euch spüre, das ist komplett anders als alles, was ich kenne. Also ich mache uns wirklich Mut. Lasst uns an der Stelle auch mit Gottes Hilfe zusammen sagen, lass uns diese Gegenwart der Liebe Gottes in dieser Gemeinde leben. Das kann auch bedeuten, dass man sich mal bei jemandem entschuldigt oder einfach mal sagt, sorry, da lag ich falsch. Das kann auch bedeuten, dass man sein eigenes Ego zurückstellt und sagt, das geht nicht immer nach mir. Aber wenn wir ehrlichen Herzens sagen, Heiliger Geist, erfüll diese Gemeinde mit deiner Liebe und hilf, dass ich nicht im Weg stehe. Dann ist das eine Strahlkraft, glaubt es mir. Die ist noch viel powervoller als alles andere, was wir so tun könnten, weil die Menschen spüren das. Ich komme zum letzten Punkt. Geistliche Gemeinschaft ist das Resultat der Liebe Gottes. Und das muss ich jetzt kurz noch ein bisschen erklären. Schaut, wenn wir als Gemeinden sagen, wir wollen eine gute Gemeinschaft, dann kann man alles Mögliche machen. Wenn wir jetzt eine Firma wären, würden wir sagen, wir machen jetzt mal irgendeine kleine Aktion, irgendwas, wo wir uns gemeinsam vielleicht vom Baum abseilen oder uns gegenseitig durch das Spinnennetz heben. Das kann man machen. Manchmal kann das auch ein bisschen helfen. Aber ich glaube, auch hier ist Ekklesia, geistliche Gemeinde, wieder auf einer ganz anderen Dimension. Warum? Weil immer dann, wenn wir, jeder von uns, sich aufmachen, ernsthaft mit Christus und seinem guten Geist erfüllt zu leben, dann projiziert er ja seine Gaben durch dich zu den anderen. Das heißt, wenn die Maria vom Geist Gottes erfüllt ist und kommt hier morgens her und der Christian und der Michael und der Thomas und wir sind hier und beten zusammen und leben zusammen mit Jesus als unseren Herrn, dann kommt eine Gegenwart seines Geistes, das heißt, je näher wir an Christus sind, umso näher sind wir an seiner Liebe. Und wenn wir näher an seiner Liebe sind, sind wir auch näher an unserem Bruder und an unserer Schwester. Will ich das mal in einem kleinen Bild nochmal zeigen? Wenn du so ein Wagenrad dir mal vorstellst und die Narbe, also das Zentrum in der Mitte wäre Christus oder ist Christus. Wenn du weit von Christus weg bist, bist du auch weit von der anderen Speiche entfernt. Wenn du nahe am Zentrum bist, bist du auch nahe an der anderen Speiche. Ganz wichtig. Und deshalb sagt die Bibel an einer Stelle, niemand kann sagen, ich habe Christus und seine Liebe erkannt und hasst seinen Bruder und seine Schwester. Das ist nicht möglich. Das können wir uns vielleicht selber denken, aber es geht nicht. Weil wenn du nahe am Zentrum bist, dann erkennst du, und zwar nicht nur durch den Intellekt, sondern durch den Geist, der hier neben mir sitzt, ist mein Bruder und meine Schwester. Ihr Lieben, das ist vielleicht eines der größten Geheimnisse von Ekklesia, dass wir nicht nur Mitglieder sind, sondern geistliche Geschwister. Schau mal nach links und nach rechts und dann mach dir mal bewusst, diese Person ist geistlich dein Bruder und deine Schwester. Mit dieser Person wirst du die Ewigkeit verbringen. Das bedeutet nicht, dass du jeden auf die gleiche Weise menschlich magst. Versteht ihr? Das wäre zu viel erwartet. Da gibt es ja auch einfach Vorlieben und man kommt mit jemandem besser klar oder weniger gut klar, wie in jeder Familie. Aber es sind Geschwister. Es sind nicht einfach nur Mitglieder, es sind Geschwister. Und lass mich dazu abschließend noch eine kleine Geschichte aus der Bibel deutlich machen. Schaut, denkt mal an Saul auf dem Weg nach Damaskus. Da gibt es ja diese bekannte Geschichte, wo er dann irgendwie zu Boden fällt. Manche malen es ja, dass er vom Pferd fällt, da ist aber vom Pferd gar keine Rede. Er fällt einfach zu Boden, als er Christus und seinem Licht begegnet. Jetzt heißt Saul ja übersetzt der Erhabene. Also einer der damaligen Top-Theologen, der Erhabene, verfolgte die Christen, will nach Damaskus, Jesus begegnet ihm mit seinem Licht, er fällt zu Boden und kann ein paar Tage nicht mehr sehen. Kennt ihr die Geschichte, oder? Was passiert jetzt? Das sagt Gott zu ihm, geh zu Hananias, zu diesem einfachen Jünger, und der soll dir segnen, die Hände auflegen und du wirst wieder sehen. Jetzt geht also der Erhabene, der Saul, der zu Boden fällt von seinem hohen Ross, vielleicht wird es deshalb oft so gemalt, der geht jetzt zu einem einfachen Jünger namens Hananias. Wisst ihr, was Hananias heißt? Gottes Gnade. Jetzt geht also der Erhabene zu einem einfachen Jünger, der den Namen trägt, Gottes Gnade. Also wenn Saul zu Hananias ging, hat er nicht gesagt Hananias, sondern in der damaligen Sprache hat er quasi gesagt, hey du, der doch Gott die Gnade ist, könntest du mir mal die Hände auflegen und für mich beten. Und jetzt betet Hananias für Saul und er kann wieder sehen. Gott hat ihm die Augen geöffnet, äußerlich, aber auch innerlich, weil er plötzlich verstand, den ich verfolgt habe. Das ist wirklich Christus. Aber jetzt kommt eine extrem spannende Aussage und damit komme ich zum Schluss. Nämlich, was sagt Hananias, nachdem Saul wieder sehen würde? Wisst ihr das? Er sagt, Bruder Saul. Bruder Saul. Erleben jetzt mal ganz ehrlich, das ist für uns so irgendwie ein bisschen altbackend klingend. Aber diese Aussage, Bruder Saul, war damals die Bestätigung durch den Heiligen Geist. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Und schaut mal, jeder, der hier ist, wenn du an diesen Jesus glaubst, mit ihm lebst, dann nennt dich Gott sein Kind, dann bist du Bruder und Schwester. Und vielleicht sind wir manchmal da an dieser Stelle zu oberflächlich, wisst ihr? Nichts gegen die Formulierungen auf der Webseite, alles gut. Aber vielleicht sind wir trotzdem manchmal zu oberflächlich, dass wir nämlich denken, wir sind einfach ein Verein. Hier ist ein Sammelbecken derer, wo du sagst, wir glauben an denselben Christus. Du bist ein Bruder und eine Schwester von der Person, die neben dir sitzt. Also wenn wir es uns leisten, miteinander zu kämpfen und Krieg zu führen, Unvergebenheit über Jahre mitzuschleppen, ich sage das nicht von oben herab, sondern ich sage das zu mir selbst genauso. Wenn wir uns das leisten, dann blockieren wir das Wirken seines Geistes manchmal über Jahre. Weil die Hand sagt, ich arbeite nicht mit diesem Fuß. Wenn dieser Fuß zum Abendmahl kommt, dann komme ich nicht. Und wenn der Finger mich noch einmal so blöd behandelt, dann werde ich ab jetzt das einfach nicht mehr so tun. Ihr Lieben, ich bin am Ende meiner Predigt. Ich kann nicht mehr sagen dazu, aber ich wünsche dir sehr, dass du in deinem Herzen das heute Morgen noch mal ein bisschen neu verstanden hast. Gemeinde Gottes ist ein Geheimnis. Es ist wahrscheinlich das größte Geheimnis auf der Erde, weil es ist der Leib Christi. Und du und ich, wir sind ein Teil davon. Wir sitzen im selben Boot, ne? Im selben Rettungsboot und haben denselben Herrn und gehören zur selben Familie. Und da würde ich uns so Mut machen, als Gemeinde hier. Man kann über vieles unterschiedliche Meinungen sein, man kann auch manches diskutieren. Aber lasst uns vorsichtig sein, zu schnell wütend zu sein, zornig zu sein. Lasst uns wirklich versuchen, eine Einheit zu leben, wo der Geist Gottes nicht betrübt wird, sondern einfach sich freut, tanzt, wie vorhin im Lobpreis. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Predigt noch beten, bevor wir gleich dann nochmal Zeit haben, in Einheit Gott anzubeten. Vielleicht magst du mal aufstehen, während ich bete. Ich werde ein kurzes Gebet sprechen und ich werde dann so 10, 15 Minuten Stille machen, wo Manfred gerne weiterspielen darf. Vielleicht magst du in diesen 10, 15 Sekunden einfach in deinem Herzen Gott nochmal das sagen, was dir gerade wichtig ist. Vielleicht ist es gut, wenn du sagst, danke für diese Gemeinde hier. Danke, dass wir ein Teil davon sind. Vielleicht magst du aber auch sagen, lieber Herr, vergib, wo ich manchmal vielleicht mich auch falsch verhalten habe. Ich bete und dann haben wir eine ganz kurze Gebetszeit in der Stille. Vater, danke jetzt für diesen Gottesdienst. Danke für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du durch deinen guten Heiligen Geist jede Gemeinde, aber auch diese Gemeinde führen und leiten willst. Wir danken dir für jedes Wort, was von dir kommt. Durch dein kostbares Wort, aber auch durch dein Reden. Wir danken dir, dass du selbst in unserer Mitte bist mit deiner Liebe. Wir danken dir, dass du uns angenommen hast und dass wir barmherzig sein dürfen, weil du es zuerst warst. Du hast uns zuerst geliebt. Wir haben es nicht verdient, wir haben dich nicht gesucht, du hast uns gerufen. Wir wollen beten, Herr, dass diese Gemeinde hier eine Einheit bekommt, wie sie vielleicht lange nicht mehr da war. Wir wollen beten, dass diese Gemeinde eine Strahlkraft bekommt, dass andere Menschen sagen, was seid ihr für eine Bewegung? Wir wollen beten, Heiliger Geist, dass du und deine Engel und die Gegenwart Christi, dass wirklich Freude im Himmel ist über diese Gemeinde, Herr. Wir wollen beten und danken dir, dass du barmherzig bist. Danke, dass bei dir nie ein Zurückschauen gibt, sondern immer nur nach vorne sehen. Und ich will dir das auch nochmal so zusprechen. Wenn du vielleicht heute Morgen merkst, ich habe mich da auch nicht immer richtig verhalten, dann glaube ich, kann ich sagen, das betrifft uns alle. Schau nicht zurück. Lass dich jetzt nicht frustrieren, sondern sag danke, Jesus, dass es ab jetzt einfach anders werden darf. Und ich lade dich ein, dass du jetzt in der Stille das vielleicht deinem Herrn und Heiland selbst mit deinen Worten sagst. Sag ihm, was dir wichtig ist.